auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Tuchfühlung, dem Podcast der Tucher Kulturstiftung. Neben dem Bewahren und Vermitteln ist das Erforschen eine der drei Hauptsäulen der Tucher Kulturstiftung. Seit 2017 gehört dazu auch das Tucher Fellowship in Kooperation mit dem Germanischen Nationalmuseum. Alle zwei Jahre erhalten Promovierende die Möglichkeit eines sechsmonatigen Forschungsaufenthalts am Germanischen Nationalmuseum und können hier für ihre Doktorarbeit vor Ort Forschung vornehmen. Die aktuelle Stipendiatin des Tucher Fellowships ist Kerstin Kaiser-Reising, mit der ich heute über ihren Weg in die Kunstgeschichte, ihre Doktorarbeit und das Tucher Fellowship sprechen werde. Ich freue mich aufs Gespräch. Liebe Kerstin, kannst du dich uns kurz vorstellen?
Aber natürlich. Also mein Name hast du ja schon genannt, Kerstin Kaiser-Reising. Ich komme aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern, habe in Würzburg und in Göttingen Kunstgeschichte studiert und Religionswissenschaft und promoviere seit 2021 zu einem Nürnberg-spezifischen Thema.
Kannst du uns kurz erklären, wie war dein Werdegang? Wie bist du zur Kunstgeschichte gekommen?
Ich habe relativ lange Jura studiert, also 5 oder 6 Semester, ich weiß es gar nicht mehr so genau, und habe aber gemerkt, dass das nicht so mein Fall ist. Habe mich aber viel mit der Rechtsgeschichte beschäftigt, das fand ich immer interessant. Und was liegt da näher, als dann Kunstgeschichte zu machen? Und habe dann relativ impulsiv entschieden, dann eben doch Kunstgeschichte zu machen im Nebenfach Religionswissenschaft und mache das, habe das bis zum Master dann auch genau in dieser Fächerkombination durchgezogen.
Mhm. Was interessiert dich an der Kunstgeschichte? Wie kamst du sozusagen inhaltlich auch damit in Kontakt? Und hat sich das verändert im Laufe des Studiums?
Ja, verändert hat sich das auf jeden Fall. Also natürlich habe ich klassisch, wie es glaube ich viele GeisteswissenschaftlerInnen erleben, auch in der Schule schon Interesse gehabt an historischen Themen vor allen Dingen oder generell auch Kulturwissenschaft. Und habe aber nie gedacht, dass man sowas auch wirklich studieren darf, sondern man muss einen richtigen, in Anführungszeichen, Beruf studieren. Und habe mich deswegen erstmal für Jura eingeschrieben damals. Und habe, als ich meine Impulsiventscheidung zur Kunstgeschichte führte, dann mich zunächst erstmal tatsächlich viel mit Spätmittelalter, also 15. Jahrhundert, das stand halt auch auf dem Lehrplan. Da war man dann viel in Seminaren unterwegs. Und das hat mir schon von vornherein ziemlich Spaß gemacht. Hatte auch direkt in einem der ersten Semester ein Seminar zu spätmittelalterlichen Altarretabeln. Mhm. Und bin dann mit so Namen wie Tillmann Riemschneider und so weiter in Kontakt gekommen. Und das hat sich tatsächlich mehr oder minder und in der Intensität schwankend durch das ganze Studium durchgezogen, also auch bis zum Master.
Und wir sprechen gleich noch mehr über deine Doktorarbeit und über das Tucher Fellowship. Noch vorher die Frage, welche Stationen hattest du zwischen deinem Studium und dem Tucher Fellowship? Gab es da noch andere Stationen nach der Kunstgeschichte?
Also ich habe nach meinem Master erstmal für anderthalb Jahre in der Kunsthalle in Darmstadt gearbeitet, als Assistentin der Direktion. Mhm. Und habe da vor allen Dingen so Fördermittelanträge gemacht und bei den Ausstellungen mitgeholfen, vor allem die finanziellen Mittel verwaltet und mich um eine Reihe ganz, ganz toller Werkstudis gekümmert. und war da so quasi Mädchen für alles, wenn man es mal so runterbrechen kann.
Ah ja, spannend. Du warst in der Kunsthalle Darmstadt und bist dann ja auch als Stipendiatin für deine Doktorarbeit schon bei dem Studienwerk Felixst, glaube ich, gewesen.
Ganz genau. Da bin ich auch immer noch.
Okay. Ah ja, auch gut. Liebe Kerstin, kommen wir zum Thema deiner Doktorarbeit. Könntest du uns kurz erzählen, worum es in deiner Doktorarbeit geht?
Sehr gerne. In meiner Doktorarbeit geht es erstmal ganz grob und weit gefächert um die Ausstattung und Nutzung der Nürnberger Sebalduskirche nach der Reformation. Mhm. Und speziell mit Augenmerk auf die ehemaligen Stiftungen beziehungsweise auf die Stiftung der Familie Tucher.
Und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Im Prinzip gliedert sich das direkt an meine Masterarbeit an, wo ich ähnlich vorgegangen bin methodisch. Da ging es um die Marienkapelle in Kreglingen und bin da schon mit der Brandenburg-Nürnbergischen Kirchenordnung in Kontakt gekommen. Mhm. Und irgendwann stellte sich halt die Frage, wie sieht es eigentlich in größeren Kirchen aus? Also nicht auf so kleineren Dorfkirchen, nenne ich es jetzt mal, sondern habe mich dann an ein größeres Projekt dran gewagt.
Und wie war denn die Ausgangslage der Forschung? Konntest du da bereits auf viele Ergebnisse und Recherchergebnisse aufbauen? Oder war das wirklich ein Thema, das mehr oder weniger unbearbeitet da lag?
Was die vorreformatorische Situation in St. Sebald beispielsweise jetzt angeht, da gab es natürlich schon einiges, vor allem Professor Weilands sehr, sehr große und tolle Habilitationsschrift. Die ist für mich, wie eine kleine Bibel, liegt immer so ein bisschen daneben und da kann ich dann nachschauen im Katalog und gucken, was es alles schon so gegeben hat. Da muss man dann ja auch echt nicht das Rad neu erfinden. Und das ist quasi meine Bearbeitungsgrundlage, wenn ich mal wieder selbst Fragen an die vorreformatorische Situation habe. Was das Nachreformatorische angeht, da sieht es ein bisschen mau aus. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei kleinere Aufsätze, zum Teil aus den 1970er Jahren. Und generell mit dieser spezifischen Einordnung, was so funktionshistorische Kontexte angeht, gibt's eigentlich nichts.
Interessant. Nehmen wir uns doch mal mit nach St. Sebald. Was ist das eigentlich für ein Ort? Für die Menschen, die es nicht kennen, eine sehr große Kirche in der Sebalder Altstadt in Nürnberg. Und wir hatten in der letzten Episode des Podcasts auf Tuchfühlung ein Gespräch mit dem Pfarrer Dr. Martin Bruns, der dort zuständig ist. Aber wie muss man sich die Sebalduskirche so vorstellen? Vielleicht auch damals in der Zeit, die du beforscht, im Vergleich auch zu heute.
Also die Sebalduskirche ist eine der zwei großen Pfarrkirchen in Nürnberg. Und vorreformatorisch sah das dort so aus, dass das Nürnberger Patriziat, also die herrschende Oberschicht, dort das spezielle Rechte wahrnehmen durfte. Und zwar das Recht, dort ihre Erbbegräbnisse anzulegen und sich eben auch ständig repräsentiert zu sehen. Das ist in Form von Stiftungen geschehen, die zum Teil durch kleine Wappen und so weiter halt mit den entsprechenden Patrizierfamilien in Verbindung gebracht werden konnten. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir im Chor von St. Sebald so wunderschöne Glasfenster haben, die natürlich vorreformatorisch sind, die so ein bisschen diese Stiftungsbereiche der einzelnen Patrizierfamilien einteilen. Also dass es so ein bisschen geordnet einhergeht, zieht sich aber nicht komplett durch, weil zum Teil sind Stiftungen halt im ganzen Kirchenraum verteilt von verschiedenen Familien. Jetzt nicht im Großen, aber manchmal findet man auch kleineres Inventar mal an einem anderen Ort als in der Stiftungsnische. Ja.
Und im Vergleich zu heute, gibt es da große Unterschiede, die du da feststellen kannst?
Ja, klar. Also die Sebalduskirche wurde ja im Zuge des Zweiten Weltkriegs stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb haben wir einiges, vor allen Dingen aus dem barocken Inventar oder vom barocken Inventar, nicht mehr dort. Bis zu den Luftangriffen im Zuge des Zweiten Weltkriegs stand dort nämlich zum Beispiel noch ein wunderschöner, großer Barockaltar, den die Familie Tucher gestiftet hat im Zuge der Umbauten im 17. Jahrhundert. Und der ist zum Beispiel sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der steht jetzt nicht mehr dort. Aber das Altarblatt kann man sich heute noch im Museum Tucherschloss angucken.
Sehr schön. Ich glaube, das ist wahrscheinlich den wenigsten bewusst, die Kirche betreten, dass das Aussehen heute recht mittelalterlich wirkt, denke ich, oder spätmittelalterlich zumindest in Teilen. Und dass, wenn man diese historischen Fotos sieht, die ich jetzt aufgrund deiner Recherche vor allen Dingen auch schon kennenlernen durfte, ein wirklich ganz anderer Eindruck im Kircheninnenraum besteht. Du hast das Stichwort schon genannt, der Tucher-Stiftung und der Tucherischen Bestände. Das leitet wunderbar über zum Thema des Tucher-Fellowships, denn du bist seit Dezember 2023 Tucher-Fellow. Und da mal die Frage, wie bist du auf das Fellowship aufmerksam geworden und was hat dich zur Bewerbung bewogen?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe eine sehr gute Freundin, die hier in Nürnberg lebt und arbeitet, auch Kunsthistorikerin ist, und die hat mir das irgendwann mal geschickt und mit dem Vermerk, bewirb dich da, das ist ganz toll. Und da habe ich mir natürlich alles erstmal durchgelesen, geschaut, ist das was für mich, aber allein der Name war ja schon Programm, weil die Tucherschen Stiftungen auch zu dem Zeitpunkt schon an den Fokus gerückt sind. Und genau, dann habe ich mich beworben, weil ich mir dachte, okay, das passt wunderbar. Und dann wurde ich auch genommen.
Das ist auch ein interessanter Punkt, der mich interessiert. Inwieweit hat sich deine Arbeit, deine Doktorarbeit durch die Zeit des Fellowships verändert? Gab es sozusagen neue Erkenntnisse, Impulse im Laufe deiner Zeit hier in Nürnberg, die dazu geführt haben, dass sich ein Wandel in der Arbeit auch abzeichnet? Oder ist es im Grunde, du bist mit einem Plan hergekommen und der Plan wurde durchgezogen und da sind wir jetzt?
Also ich bin natürlich mit einem Plan hergekommen, aber tatsächlich hat sich das nochmal ein bisschen gewandelt. Ich meine, ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Stiftung der Familie Tucher schon in den Fokus gerückt waren. Aber tatsächlich hat es sich jetzt noch mal mehr verdichtet, dass sich im Prinzip die ganze Arbeit um diese Tuchersche Stiftungsnische drehen wird als Hauptpunkt. Mhm. Und dann wird eben geschaut, welche neuen Möglichkeiten der Ausstattung, der Repräsentation haben sich eigentlich nachreformatorisch beziehungsweise auch nach dem Bestattungsverbot 15, 19, 20, ja, was hat sich da verändert? Mhm. Was hat man mit diesem ganzen Inventar gemacht? Und da wirklich so speziell reinzugehen, das ist erst tatsächlich hier mit dem Stipendium gekommen. Und das hat jetzt noch nicht mal viel mit dem Namen des Fellowships zu tun, sondern auch einfach mit den Möglichkeiten, die sich hier eröffnet haben, dass man Zugang hat, alle Infrastrukturen nutzen kann. Und und umso mehr man sich beispielsweise im Archiv mit den ganzen Archivalien auseinandersetzen kann, umso ersichtlicher wird, dass die Tucher Stiftungen was ganz Besonderes sind.
Inwieweit unterscheiden sich denn diese Tucherschen Stiftungen vielleicht von anderen Familienstiftungen in St. Sebald?
Sie sind sehr verdichtet an einem Ort, jetzt um das mal ganz einfach zu beschreiben. Wir haben noch relativ viel vorreformatorische Objekte da, wie beispielsweise das wunderschöne große Epitaph für Dr. Lorenz Tucher. Dann haben wir noch die Totentafeln, die sich so prominent mittlerweile über den halben Chor verteilen. Natürlich noch das alte Glasfenster. Viele Sachen sind natürlich nicht mehr da, wie das alte Gestühl, beziehungsweise der von mir erwähnte große barocke Altaraufsatz. Aber ganz besonders an dieser Ausstattung ist, dass sie eben nicht mehr zu einem einzelnen Familienstrang zugeordnet werden kann, wie es bei anderen Familien der Fall ist, sondern ganz explizit hinweist auf die Dr. Lorenz Tucher Stiftung als Familienstiftung, die es seit 1503 gibt.
Interessant, ja. Mich würde auch interessieren, wie du als Stipendiatin hier zu diesen Erkenntnissen kommst. Welche Ressourcen nutzt du hier vor Ort?
Alle. Also natürlich ist es für mich wunderbar, hier in Nürnberg erstmal wohnen zu können, sodass die Wege kurz sind. Also alleine schon eine kurze Infrastruktur, super, kurze Verkehrswege. Ich kann die Archive benutzen, sowohl im GNM als auch natürlich die städtischen Archive, das Staatsarchiv.
Das GNM ist das Germanische Nationalmuseum.
Ja, genau, das Germanische Nationalmuseum. Und kann dort alles benutzen, kann die Bestände nutzen, habe Zugriff auf die Bücher in der Bibliothek. Es ist alles wirklich sehr, sehr schnell greifbar, sodass ich es sofort benutzen kann. Ich muss nicht lange warten, kann dann auch schon mal schnell aussortieren, wenn Sachen vielleicht nicht so interessant jetzt für mich sind. Ich kann in der grafischen Sammlung die ganzen Mappen durchschauen, habe Leute, die da wirklich Expertise haben, die ich fragen kann, mit denen ich Termine machen kann, die mir helfen, die auch vielleicht Impulse geben. Also ja, für mich war das oder ist es halt immer noch perfekt.
Und was sind das für Personen, mit denen du da ins Gespräch kommst? Du hast jetzt auch über die Institutionen gesprochen. Es gibt das Stadtarchiv, in dem du Akten auch sichtest. Es gibt die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, in der du dann Literatur liest. Aber was für Personen sind hier in deiner Zeit in Nürnberg so prägend gewesen, mit denen du bestimmte Fragen auch besprechen konntest?
Also zunächst möchte ich da einmal Dr. Markus Huber nennen. Das ist nicht nur der Betreuer des Stipendiums am Germanischen Nationalmuseum, sondern auch Sammlungsleiter für Skulptur und Bauwesen.
Historische Bauteile.
Genau, historische Bauteile, zu dem ich immer kommen kann, der immer ein offenes Ohr hat, ob es Fragen zum Stipendium sind, irgendwelche organisatorischen Dinge, aber eben auch speziell auf meine DIS zugeschnittene Fragen. Und der verweist mich dann an die Personen, die mir da tatsächlich am besten helfen können. Das war zu Beginn erstmal auch Dr. Benno Baumbauer, mit dem ich mich, glaube ich, direkt am Anfang eigentlich getroffen habe. Das war echt wirklich sehr fruchtbar, haben uns ausgetauscht.
Auch Sammlungsleiter.
Genau, auch Sammlungsleiter. Genau, auch Sammlungsleiter.
Für Gemälde.
Haben uns da ausgetauscht und vor allen Dingen hat er maßgeblichen Anteil daran, an der ganzen Vernetzung, die hier stattgefunden hat. Weil er war es nämlich auch, der mich weiterverwiesen hat an Martin Bruns, also an den Pfarrer Martin Bruns für St. Sebald. Und ja, habe mich dann auch mit dem treffen können. Wir sind gemeinsam mal durch die Kirche gegangen, haben uns Dinge angeguckt, haben uns ausgetauscht. Und Martin Bruns hat ja auch wirklich einen tiefen Zugang auch zu historischen Fragen der Sebalduskirche. Und das war natürlich super für mich, dass ich da auch mal mit jemandem sprechen konnte. Dann hat Dr. Martin Bruns dafür gesorgt, dass ich halt einen Vortrag halten kann. Hat mich da eingeladen zu einer kleinen Vortragsreihe des Bauvereins, Bauhüttevereins St. Sebald. Und hat mich aber vor allen Dingen auch wieder weitervermittelt, und zwar an Professor Peter Fleischmann. Diejenigen, die sich ein bisschen mit dem Patriziat in Nürnberg auskennen, kennen wahrscheinlich den Namen Peter Fleischmann aus seiner großen Reihe Rat und Patriziat, die ähnlich wie Weilands oder Professor Weilands Habilitationsschrift immer neben mir liegt, wo ich nachschauen kann, wenn ich Fragen habe zu einzelnen Patrizierfamilien. Und mit ihm durfte ich und konnte ich mich auch treffen. Und es ist immer wahnsinnig toll, weil es gibt so viele Impulse, es gibt so viel, was man besprechen kann. Wenn ich bei meiner Arbeit auf irgendeine Frage stoße, die mit dem Patriziat zu tun hat, ist Peter Fleischmann ja die erste Person, mit der ich sprechen kann. Und dann natürlich wirklich jetzt auch mal aus einer anderen Perspektive Bernhard Tucher. Bernhard Tucher ist der Geschäftsführer der Tucher Kulturstiftung und ist relativ schnell halt wirklich nicht mehr nur eine E-Mail-Adresse gewesen, mit der man sich ab und an ausgetauscht hat, sondern tatsächlich ein Austausch entstanden, wo man sich ab und an mal trifft, ab und an mal darüber spricht, was jetzt ja was neu ist, was ich wieder herausgefunden habe, und hört dann gerne zu, gibt aber auch manchmal ein oder zwei wirklich coole Hinweise, die mich weiterführen, auch in meiner Denke, oder erzählt von Objekten, die vielleicht hier im Schuppershof oder auch in Simmelsdorf noch vorhanden sind.
Ja. Wir sitzen nämlich gerade im Schloss Schoppershof an unserem Stiftungssitz ja. Und genau, ich hatte es heute gar nicht so weit. Und auch hier sind natürlich noch ganz interessante Objekte auch für die Frage der nachreformatorischen Zeit zu sehen.
Genau, und ansonsten möchte ich aber noch kurz nennen Ulrike Berninger, mit der ich tatsächlich auch bereits vor meinem Stipendium schon in Kontakt stand, also auch bevor ich mich überhaupt beworben hatte, und die mir wirklich auch schon relativ fix Bildmaterial zugesendet hat, Informationen, mit der ich mich treffen konnte, dann auch im Tucherschloss. Sie ist mit mir da durchgegangen, hat mir die Objekte gezeigt, unter anderem das schöne barocke Altarblatt des ehemaligen Tucheraltares. Ja. Ganz toll. Also
super, das ist wirklich eine Vielzahl an Menschen, und das zeigt nochmal, wie wichtig auch für bestimmte Promotionsvorhaben so eine Präsenz vor Ort ist. Denn es ist natürlich sehr aufwendig, diese vielen Kontakte erstmal herzustellen und dann auch zu pflegen. Und das ist das Tolle am Tucher Fellowship. Es gibt bereits dieses etablierte Netzwerk, in das du dann auch natürlich eintauchen kannst. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit mit dem Germanischen Nationalmuseum? Wie sieht das für dich aus im Alltag, wenn du hier in Nürnberg forschst?
Also dadurch, dass ich im Germanischen Nationalmuseum ein eigenes Büro bekommen habe, was ja super ist, mit quasi Vollausstattung, Rechner, Zugang zur Bibliothek und so weiter und so fort, gehe ich quasi wie jeden Tag zur Arbeit und ja, setze mich in mein Büro, stöber meine E-Mails durch, arbeite dort an meiner Doktorarbeit, lese meine Aufsätze, also wie man halt so arbeitet als Doktorandin, aber kann da halt dann den ganzen Tag auch wirklich, als wäre ich angestellt in Anführungszeichen, auch an diesem Volontariatsprogramm mit teilnehmen, werde dann auch informiert, wenn irgendwelche Termine stattfinden und ob ich mitmachen möchte, ob ich mitkommen möchte, was ich natürlich immer möchte.
Kannst du uns ein Beispiel sagen, wie das dann aussieht oder was für Programmpunkte das so sind?
Oh ja, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Wir hatten neulich ein Interviewtraining mit Dr. Missfeld, mit Sonja Missfeld. Das war wirklich toll, weil sowas kriegt man ja normalerweise nicht einfach so mit. Und das war super, dass ich da mitmachen durfte und dass man ja einfach mal so ein bisschen gelernt hat, wenn es auch nur für ein paar Stunden war jetzt in dem Fall, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit, wie spreche ich mit JournalistInnen und so weiter. Also das hat richtig viel Spaß gemacht.
Schön. Ja. Und es wurde dir auch ein Forum gegeben, um deine Forschungsarbeit zu diskutieren.
Genau, also wir haben ein quasi GNM-internes Kolloquium abgehalten. Das war auch super. Und dort konnte ich weiß gar nicht, wie lange ich geredet habe, ich glaube 20 Minuten, ganz kurz meine Doktorarbeit mal vorstellen, also beziehungsweise auch die Ergebnisse, die ich jetzt durch die Zeit hier erzielen konnte. Und dann konnte diskutiert werden, sich ausgetauscht werden, auch mal nachgefragt werden, also wenn von meiner Seite noch Fragen da sind. Und ja, das war super, halt mal von anderen WissenschaftlerInnen so ein bisschen Input zu bekommen.
Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, ohne vielleicht jetzt zu viel vorwegzunehmen, was denn für neue Erkenntnisse für dich in dieser Zeit rumgekommen sind? Mhm. Oder vielleicht ein paar Stichworte nennen, in welchen Bereichen diese Erkenntnisse liegen?
Also natürlich mein absolutes Baby ist der Verweis darauf, dass diese Tucherschen Stiftungen eben ab ja quasi Gründung der Dr. Lorenz Tucher Stiftung auf diese Stiftung als, ich nenne es jetzt mal, juristische Person ausgelegt sind und nicht mehr auf entweder Einzelpersonen, Familienverbände und so weiter und so fort. Das ist schon mal ein Ding. Also,
und mit Stiftung meinst du in dem Fall dann Objekte? Ne? Also um es zu differenzieren, dass die Dr. Lorenz Tuchersche Stiftung die Familienstiftung ist als eine Institution und die Stiftung im Kirchenraum damit Objekte gemeint sind. Das ist, glaube ich, manchmal für Menschen etwas verwirrend, das auseinanderzuhalten. Aber genau, da sprechen wir sozusagen von zwei verschiedenen Stiftungsarten.
Ganz genau. Dann nennen wir es ab jetzt die Familienstiftung, also die Dr. Lorenz Tucher Stiftung, und das andere sind dann Inventarobjekte, sowas in der Art. Ja, also das ist mein absolutes Baby, das finde ich super, weil darauf, also nachdem ich diese Erkenntnisse sammeln konnte, hat sich eben auch meine Doktorarbeit hier in der Zeit in Nürnberg nochmal in eine etwas speziellere Richtung entwickelt. Und wie gesagt, ohne viel vorwegzunehmen, das ist schon mal ganz was Tolles. Dann gibt es noch so ein, zwei andere Sachen, die ich gerne anteasern mag. Und zwar habe ich natürlich durch meine intensive Beschäftigung mit den Beständen und auch Archivalien und so weiter herausfinden können, dass bestimmte vorreformatorische Objekte nachreformatorisch andere Funktionen zugewiesen bekommen haben.
Interessant.
Ja, aber das kann man dann alles nachlesen, wenn es fertig ist.
Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Ich würde mich auch noch interessieren für die Perspektive derjenigen, die sich vielleicht überlegen, ist das Tucher Fellowship etwas für mich? Was kannst du Menschen mitgeben, die vielleicht überlegen, sich zu bewerben? Würdest du sagen, es lohnt sich? Ist Nürnberg eine lebenswerte Stadt oder eine Stadt, die eine gute Forschungsumgebung gibt? Was kannst du potenziell interessierten Bewerbern mit auf den Weg geben?
Also bewerben, bewerben, bewerben. Für mich war es eine wirklich super Sache und ich weiß ja, du warst ja auch mal Stipendiat und für dich war es ja wahrscheinlich auch toll. Und wenn ihr da draußen ein Thema habt, was mit den Beständen des Germanischen Nationalmuseums verknüpft ist und im besten Fall natürlich auch mit der Patrizierfamilie Tucher zu tun hat, dann auf jeden Fall bewerben. Das muss natürlich jetzt nicht direkt im Titel mit drin stehen, ne? Objekt Germanisches Nationalmuseum, der Tucher und so weiter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier ein halbes Jahr intensivst forschen zu können und alle Ressourcen zu nutzen. Also es hat mich so weit nach vorne gebracht, wie wahrscheinlich ein Jahr alleine in meinem Arbeitszimmer in Frankfurt.
Super, Kerstin, vielen Dank. Wie geht's für dich weiter jetzt nach dem Stipendium?
Wenn ich nicht mehr in Nürnberg bin, gehe ich erstmal natürlich zurück nach Frankfurt und habe ja noch mein Stipendium beim Evangelischen Studienwerk Felix. Das geht noch ein Jahr mindestens mit Aussicht auf Verlängerung und werde mich dann der Schreibarbeit widmen, weil ich jetzt so weit bin, dass ich das mit dieser Teil bevorsteht. Schreiben, schreiben, schreiben.
Und wir sind wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse in schriftlicher Form. Und für alle, die nicht zu lange warten wollen auf die Doktorarbeit, können gerne auch im Tucher Kulturblog einen Beitrag von Kerstin Kaiser-Reising lesen, in der sie noch einmal detailliert über ihre Zeit hier als Tucher Fellow berichtet. Liebe Kerstin, ich bedanke mich herzlich bei dir für das Gespräch und für die Einblicke in das Tucher Fellowship, die du uns gegeben hast. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.